Ob einer nun Maschinenschlosser oder IT-Spezialist, ob eine nun Friseuse oder Anlageberaterin, ob einer nun Führungskraft oder Ungelernter ist, die Agentur für Arbeit vermittelt praktisch für jedes Gewerbe einen Job. Sollte einer freilich den Wunsch hegen, ja sich dazu berufen fühlen, Verfassungsrichter zu werden, so wird ihm die Agentur für Arbeit nicht weiterhelfen, auch die in Karlsruhe nicht. Denn solche Stellen werden weder ausgeschrieben noch allein nach Befähigung und Leistung vergeben. Fast will es scheinen, als seien die 16 Männer und Frauen, die in den zwei Karlsruher Senaten arbeiten, schon immer irgendwie da gewesen. Verfassungsrichter fallen aber nicht vom Himmel, sie werden gemacht. Verfassungsrichter kann werden, heißt es im Gesetz, wer mindestens 40 Jahre alt ist, zum Bundestag wählbar ist und die Befähigung zum Richteramt hat. Aber damit ist es anscheinend nicht getan. Wie also wird Mann oder Frau Verfassungsrichter in Deutschland? Das Grundgesetz schreibt vor, dass die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt werden. Das Nähere wurde 1951 im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht geregelt. Danach werden die vom Bundesrat zu bestimmenden Richter direkt gewählt, aber die vom Bundestag zu berufenden in indirekter Wahl. Letzteres funktionierte bislang so. Vom Plenum werden 12 Abgeordnete zu Wahlmännern bzw. Wahlfrauen ernannt. Diese sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, woraus geschlossen wird, dass ihr Ausschuss nicht öffentlich tagt. Zum Richter ist gewählt, wer mindestens 8 Stimmen erhält, also eine Zweidrittelmehrheit. Die eigentlich spannende Phase der Kandidatensuche und der Vorentscheidung für bestimmte Bewerber lässt das Gesetz ungeregelt. In der Praxis hat sich folgendes Arrangement eingeschliffen. Eine informelle Arbeitsgruppe nimmt mit möglichen Kandidaten Fühlung auf und schnürt, wenn mehrere Stellen zu besetzen sind, sogenannte Personalpakete. Erst nachdem die entscheidenden Weichen gestellt wurden, kommt es zur eigentlichen Abstimmung im Wahlausschuss. Politische Geschäftsgrundlage für dieses Vorgehen ist eine Absprache der Fraktionsführungen, wonach Union und SPD sich gegenseitig das Besetzungsrecht für je 4 Stellen in jedem Senat des Verfassungsgerichts zugestehen. Und wenn eine Koalitionslogik es so will, werden an dem Deal manchmal auch die FDP oder die Grünen beteiligt. Die Kritik an dieser Hinterzimmerpolitik ist so alt wie diese selbst. Der Dauerbrenner einer weit verbreiteten Unzufriedenheit heißt mangelnde Transparenz. Die Richterkür hinter verschlossenen Türen sei undemokratischer als die Papstwahl, kommentierte die Süddeutsche Zeitung vor Jahr und Tag. Und der Rechtsausschuss des Bundestags holte bereits 1988 auf Vorschlag der Grünen ein Gutachten zu der Frage ein, ob man die Kandidaten nicht besser einer öffentlichen Anhörung unterziehen sollte. Doch es blieb alles beim Alten. Jahrzehntelang ließen die Karlsruher Richter die Frage offen, ob ihre Wahl denn nun verfassungsgemäß ist oder nicht. Erst im Jahr 2012 entschieden sie, notgedrungen in eigener Sache, ja ist sie. Die indirekte, nicht öffentliche Wahl in einem Ausschuss des Bundestages sei vertretbar. Denn der Gesetzgeber verfolge damit das Ziel, so wörtlich, das Ansehen des Gerichts und das Vertrauen in seine Unabhängigkeit zu festigen und damit seine Funktionsfähigkeit zu sichern. Das Argument der Funktionsfähigkeit erscheint deutlich überzogen, denn es ist nicht ersichtlich, dass wirklich Funktionseinbußen zu befürchten sind, sollte man auf die geheime Wahl verzichten. Immerhin leitete das Gericht aus dem Grundgesetz nicht ab, dass die Kür seiner Richter ein für allemal einem geheimnisumwitterten Wahlausschuss vorbehalten bleiben muss. So kam denn auch Bewegung in die Sache, was vor allem dem Präsidenten des Bundestages Norbert Lammert zu verdanken ist. Letzten Herbst wurde von allen Fraktionen ein Gesetzentwurf eingebracht, demzufolge die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts künftig direkt vom Plenum und zwar mit 2/3 Mehrheit gewählt werden sollen. Damit wird dem Wortlaut der Verfassung endlich Genüge getan, aber von einer Reform, die diesen Namen verdient, kann keine Rede sein. Nach wie vor werden die Kandidaten hinter den verschlossenen Türen des Wahlausschusses gekürt und ihre Wahl im Bundestag erfolgt ohne Aussprache. Soll das alles gewesen sein? Ein Blick in die USA zeigt, dass Transparenz anders aussieht. Die dortige Praxis bietet ein echtes Gegenmodell. Die Wahl der Richter des Supreme Court funktioniert so: Vorschlag der Kandidaten durch den Präsidenten, lückenlose Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens, der übrigens komplett im Internet publiziert wird, und zwar über Karriere und Vorträge, Honorare und Spesen, Mitgliedschaften und Bankguthaben, Sodann öffentliche Anhörung durch das Justizkomitee des Senats, die übrigens im Fernsehen live übertragen wird, und schließlich Wahl durch die einfache Mehrheit der Senatoren. Dass die Kandidaten im öffentlichen Kreuzverhör gegrillt werden, also schlechthin alles, was sie jemals publiziert oder gesagt haben, durch den Fleischwolf von Parteipolitik und Medien gedreht wird, finden hierzulande viele geradezu abstoßend. Negativbeispiel aus den USA: 1991, während der Anhörung des Richters Clarence Thomas, sah dieser sich mit dem Vorwurf mehrerer Juristinnen konfrontiert, er habe sie sexuell belästigt. Er wurde dennoch gewählt und sitzt bis heute im Gericht. Anscheinend hat die Affäre dem Ansehen des Supreme Court keinen Abbruch getan. Das Negativbeispiel aus Deutschland zeigt, dass man Kandidaten auch ohne öffentliche Anhörung heftig zusetzen kann. 2008 wurde der Verfassungsrechtler Horst Dreyer von der SPD nominiert, was zunächst Wohlgefallen auslöste. Bald aber wurde der fachlich exzellente und hochgeachtete Wissenschaftler öffentlich unmöglich gemacht. Von einer schillernden Koalition aus katholischer Kirche, Amnesty International und einigen sich als liberal verstehenden Journalisten. Die Anwürfe reichten von ethischer Indifferenz beim Lebensschutz bis hin zum Liebäugeln mit der Folter. Eine beispiellose Kampagne, die ein Kollege treffend als konzertierten Rufmord bezeichnete. Und was geschah? Die SPD knickte ein und zog ihren Kandidaten zurück. Eine wirkliche Reform der Richterwahl ist überfällig. Sie wird das amerikanische Modell nicht 1:1 auf die deutschen Verhältnisse übertragen, aber sie wird dieses Gegenmodell zumindest ernsthaft prüfen müssen. Verfassungsrichter und solche, die es werden wollen, sind keine Jünger des unbefleckten Rechts. Das Geschäft der Verfassungsinterpretation vollzieht sich nicht im politisch luftleeren Raum. Es gibt ein Vorverständnis, das die juristische Methodenwahl beeinflusst. Dass Verfassungsrichter also in einer öffentlichen Anhörung Rede und Antwort stehen müssen, dass sie nicht nur Fragen nach ihrer bisherigen Urteilspraxis und ihren Veröffentlichungen, sondern auch peinliche Fragen nach ihren Vermögensverhältnissen oder ihren Verbindungen zu Parteien, Wirtschaftsverbänden und sonstigen Interessengruppen beantworten müssen, all das bricht ihnen keinen Zacken aus der Krone. Ein Verfassungsrichter ist kein Grundbuchbeamter, eine Verfassungsrichterin keine Gerichtsvollzieherin. Gewiss, ein exzellenter juristischer Sachverstand versteht sich von selbst. Wer aber für dieses Amt nur juristischen Sachverstand mitbringt und nichts als diesen, dem ist auch sonst nicht viel zuzutrauen. So führt die Frage nach den besten Regeln für das Wahlverfahren zu der Frage, welche Verfassungshüter eine Gesellschaft eigentlich haben will. Sollen sie vor allem als Wächter der Grundrechte auftreten, das heißt an den Rechten von Minderheiten, die Mehrheitsentscheidungen des Gesetzgebers notfalls scheitern lassen? Oder sollen sie eher auf Ausgleich bedacht sein und, gleichsam als ideelle Gesamtpartei, aus dem Geiste des Konsenses entscheiden? Anders gefragt, wollen wir Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, deren Unabhängigkeit auf Eigensinn und Konfliktbereitschaft gründet? Zeitgeistresistente Persönlichkeiten, die den Mumm haben, gewisse Erwartungen einer moralischen Mehrheit mit kühlem Sachverstand zu enttäuschen? Oder wollen wir lieber graue Mäuse, die nach breiter Akzeptanz und Beifall schielen? Leisetreter, die versuchen, es allen irgendwie recht zu machen? Es liegt auf der Hand, dass gerade ein Verfassungsgericht gestandene Persönlichkeiten braucht, sowie eine breit gefächerte Pluralität der Anschauungen und Haltungen, um möglichst sachgerechte Urteile zu fällen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Bei jeder Änderung am Wahlverfahren sind Risiken und Nebenwirkungen zu bedenken. Dass die höchsten Richter, die unsere Politiker kontrollieren sollen, durch eben diese Politiker erst einmal ins Amt gebracht werden müssen, bleibt ein im Grunde widersprüchliches Unterfangen. Der Weg ins Richteramt führt durchs Nadelöhr der Mehrheitsparteien. Das begründet ihre demokratische Legitimation, die unverzichtbar ist. Es birgt aber auch die Versuchung, Kontrolleure ins Amt zu hieven, die denen, die so dringend der Kontrolle bedürfen, möglichst wenig wehtun. Der ehemalige Verfassungsrichter Dieter Grimm hat es so auf den Punkt gebracht: Die Kontrolle von Politik braucht vor allem eines: Distanz zur Politik.